Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Für die Polizei ist es Alltag. Wir kennen das aus jedem Krimi. Jeder Tatort wird fotografiert. Alle Details sind danach dokumentiert und werden dadurch wesentlicher Bestandteil von Ermittlungen und später auch von juristischer Aufarbeitung. Fotografien, die in einem Zusammenhang mit Raubkunst entstanden sind, die haben eine andere Geschichte, eine andere Entstehungsgeschichte. Sie sind oft nicht in der Absicht entstanden, ein Verbrechen zu dokumentieren. Doch was sagen diese Fotografien aus, die vielleicht sogar zufällig einen Raub zeigen? Dieses weite Feld wird gerade auf der Jahrestagung des Deutschen Zentrums Kulturgutverluste in Leipzig bearbeitet. Das Thema Provenienzforschung und Fotografie. Der Kunsthistoriker Gilbert Lupfer ist Vorstand des Zentrums und jetzt in Leipzig am Telefon. Herr Lupfer, guten Abend.
Guten Abend.
Es gibt ja viele Ansatzpunkte bei dem Versuch, die Provenienz eines Kunstwerkes zu klären. Warum haben Sie denn bei der Jahrestagung gerade die Fotografie in den Fokus genommen?
Ja, weil wir festgestellt haben, dass darüber bisher zu wenig geredet wurde, über Provenienzforschung und Fotografie. Es wird sehr viel geredet über schriftliche Quellen, über den kritischen Umgang mit schriftlichen Quellen, auch mit Quellen, die sich auf Objekten selber befinden, zum Beispiel auf Gemälderückseiten, irgendwelche Aufschriften oder Klebezettel auf Gemälderückseiten. Das ist ein Thema, mit dem sich Provenienzforscherinnen und Forscher laufend intensiv und kritisch auseinandersetzen. Mit Fotografien als einer weiteren wichtigen Quelle für die Provenienzforschung passiert das aus meiner Sicht bisher eher wenig und die Diskussion wollten wir anregen.
Haben Sie dafür eine Erklärung? Sind Fotos als Quelle weniger wert als schriftliche Dokumente, als zum Beispiel Urkunden oder Verträge oder Briefe?
Kann man so gar nicht sagen, dass Fotos weniger wert sind. In der Beweiskette zur Zuordnung eines Kunstwerkes oder zur Rekonstruktion eines Eigentumsverhältnisses spielen oft Fotografien auch eine große Rolle. Und eine wirkliche Erklärung, warum man das so wenig reflektiert ranzieht, habe ich eigentlich auch nicht. Es ist eher eine empirische Feststellung. Im Kreis der Provenienzforschung trifft man sich sehr oft. Es ist ein breiter Austausch über Methoden und zum Thema Fotografien als Quellen, als Belegstücken, als Dokumentation wurde eigentlich bisher wenig geredet. Das nimmt man hin und setzt es natürlich auch ein, aber vielleicht muss man noch mehr darüber auch diskutieren.
Mich interessieren natürlich auch Zahlen, Herr Lupfer. Wie groß ist denn der Bestand an Fotografien, die bei der Provenienzforschung helfen könnten?
Das kann man nicht sagen. Ich glaube Ihnen, dass Zahlen Sie sehr interessieren. Da kann ich Ihnen aber nicht wirklich eine Zahl nennen, weil die fotografischen Quellen sind ja ganz heterogen. Das kann ein Familienalbum sein einer jüdischen Familie, die in den 1930er Jahren beraubt wurde oder die sich von ihren Kunstwerken trennen musste. Und da ist dann ein Foto des Wohnzimmers drin, wo im Hintergrund, nehmen wir ein Gemälde von Max Biebermann, hängt, zu sehen ist. Das kann eine Abbildung in einem Museumskatalog sein. Da gibt es ganz unterschiedliche Arten von Quellen. Das kann in einem Versteigerungskatalog eines Auktionshauses sein und so weiter und so fort. Man wird sich für jeden Fall zusammensuchen müssen, haben wir fotografische Quellen, die eine Beweiskette verifizieren oder falsifizieren können.
Beweiskette, das Wort haben Sie jetzt zweimal benutzt, Herr Lupfer, das ist das ganz Entscheidende. Also Fotografien müssen so schlüssig sein oder so klar sein, dass sie in diese Beweiskette hineinpassen.
Genau, und das ist natürlich manchmal das Problem, wenn du ein Foto hast, zu dem du sonst nichts weiter weißt, wo du vor allem nicht feststellen kannst, wann ist das aufgenommen. Mhm. Vielleicht ein Schwarz-Weiß-Foto auch noch, dann ist vielleicht das Gemälde dort freigestellt. Das heißt, du kannst die Größe gar nicht feststellen. Dann nützt es vielleicht ganz wenig, wenn du nicht weißt, ist dieses Foto 1925 oder 1935 oder 38 aufgenommen oder ist es aus der Nachkriegszeit, dann wird es schwierig. Meistens gelingt diese Kontextualisierung, also das ist, glaube ich, ein Schlüsselwort dafür, ein Foto zu kontextualisieren, aber nicht immer.
Man kann Urkunden oder Handschriften fälschen. Ist die Möglichkeit fotografischer Fälschung auch ein wichtiges Thema auf Ihrer Tagung?
Das ist bisher noch nicht so explizit angesprochen worden, aber das steht im Raum. Das wird auch noch kommen. Natürlich ist das auch ein Thema im Bereich von Kunstfälschungen, wenn also regelrechten Fälschungen von Kunstwerken, da wird dann durchaus auch werden Quellen gefälscht. Im Bereich der Provenienzforschung haben wir da jetzt noch nicht so Beispiele, aber ich denke, mit Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz wird das auch zunehmend ein Problem oder kann zunehmend ein Problem werden, sodass der quellenkritische Umgang mit Fotografien und ihren Urhebern, mit Interessen, warum taucht jetzt gerade dieses Foto auf, immer wichtiger wird.
Lassen Sie uns noch mal über die Entstehung von Fotos sprechen. Entscheidend ist ja auch immer der Blickwinkel des Fotografen oder der Fotografin. Also ein Kolonialist mit der Kamera in der Hand, der hat ein anderes fotografisches Interesse als ein Mensch, der ja versucht, zum Beispiel aus Angst vor Repressalien verdeckt eine Straftat, einen Raub zu dokumentieren. Wie sind denn diese unterschiedlichen Blickwinkel bei der Entstehung eines Fotos zu bewerten?
Das ist ganz wichtig und war gerade eben in den letzten Beiträgen das Thema der unterschiedliche Blickwinkel. Genau im kolonialen Kontext nimmt das Foto ein Kolonialbeamter, ein Kolonialoffizier auf oder jemand aus der dortigen Bevölkerung. Und wir haben heute auch gehört, dass es das durchaus gab. Die Vorstellung ist ja, nur die Europäer verfügen überhaupt über diese Apparaturen und nehmen dann die sogenannten Kolonialfotos auf. Wir haben heute gehört, dass das nicht unbedingt so sein muss. Die hatten ihre Mitarbeiter, ihre Unterstützer aus der Bevölkerung und die haben auch fotografiert. Das hat Jens Jäger heute in seinem Eröffnungsvortrag gesagt. Das ist noch ein ganz unerschlossenes Feld.
Verstehe ich Sie richtig, Herr Lupfer, dass das Ergebnis dieser Tagung eigentlich schon nach dem ersten Tagungstag feststeht? Also die Bedeutung der Fotografie für die Provenienzforschung. Es muss mehr darüber geredet werden. Sie müssen wichtiger genommen werden.
Würde ich sagen, dass das ein Ergebnis ist. Aber es gibt auch noch Themen, die noch überhaupt nicht feststehen. Zum Beispiel, wie geht man mit sensiblen Fotos um? Wie geht man um mit Fotografien, die menschliche Überreste zeigen? Wie geht man mit Fotografien um, die Menschen in entwürdigender Situation zeigen? Sei es in kolonialen Verhältnissen, aber man könnte jetzt genauso gut auch sagen, sei es nach der Pogromnacht 1938 oder bei der Pogromnacht 1938, die dann jüdische Bürgerinnen zeigen, wie sie mit Zahnbürsten die Straße putzen müssen. Das sind ja auch also extrem erniedrigende Darstellungen. Wie geht man damit um? Das ist durchaus ein großes Thema. Wie gehen wir mit ganz intimen Fotos aus dem Familienbereich um, wo eben zufällig im Hintergrund ein Gemälde zu sehen ist, nachdem das gesucht wird? Ist es überhaupt legitim, dann in das Intimste dieser Familie reinzugehen, weil man dort ein Belegstück für einen Entzug findet? Oder muss man das doch genauer reflektieren? Also das sind Themen, die wir auch nicht lösen können auf dieser Tagung, aber über die wir einfach reden.
In Leipzig in der Universitätsbibliothek findet zurzeit die zweitägige Jahrestagung des Deutschen Zentrums für Kulturgutverluste statt. Der Vorstand des Zentrums war das Gilbert Lupfer. Das Thema der Veranstaltung Provenienzforschung und Fotografie. Herr Lupfer, Dankeschön, guten Abend.
Ich bedanke mich ebenfalls. Tschüss.